Ja, ich arbeite im Handelskrankenhaus und beschäftige mich auch ebenfalls mit dem Glaukom, wie die Kollegen. Was manchmal sehr undankbar ist, weil man mit Patienten im Großteil der Fälle, wenn man sie operiert, keinen Gewinn des Sehens bringt, also keine Verbesserung der Lebensqualität, sondern eher eine Verschlechterung des Sehens. Also es ist anders als bei dem grauen Star, wo man eine neue Linse kriegt und der Patient geht raus und ist glücklich, kommt nie wieder. Bei uns Glaukom-Spezialisten ist es meistens so, dass man sie lebenlang begleiten und zusehen, wie es langsam oder schnell manchmal schlechter wird. So, ich werde jetzt nur ganz kurz anschneiden, die Indikationen zur Glaukom-Operation. Das sind die Guidelines von der EGS, also von der Europäischen Glaukom-Gesellschaft, die wir vorher schon erwähnt haben. Und das ist ja ziemlich grob definiert, zu welchen Patienten eine Operation einen Vorteil bringen sollte. Ich gehe da das erste ein. Das erste ist, wenn die anderen Therapieformen nicht erfolgreich waren. In dem Fall sind das entweder der Laser, der vorher erwähnt wurde, oder die Tropfen. Da gibt es ein kurzes Beispiel von einem fast 50-jährigen Patientin, die dieses PEX-Glaukom hat. PEX bedeutet Pseudoexfoliation-Syndrom. Das bedeutet, dass der Körper proteinhaltige Strukturen bildet. Das ist eine systemische Erkrankung, die meistens keine Probleme macht, aber im Auge über die Jahre und Jahrzehnte den Abflusskanal verstopft. Das heißt, diese Patienten entwickeln im Laufe des Lebens einen langsam steigenden Augendruck, und das Typische bei diesem Glaukom ist, dass diese Glaukomart ist, dass diese Augendrucksteigerungen dann extrem sein können. Das heißt, der Patient hat den Druck 15 bis 20 und plötzlich kommt er mit Druck 40, ohne dass er das wirklich merkt. Und das Besondere an diesem Glaukomform ist, dass sie meistens schnell zu einem Fortschreiten des Gesichtswellenausfalls kommen. Da sieht man zum Beispiel eine Patientin, die hat schon den Laser gehabt, das ist die Abkürzung für den Laser, und hat schon eine dreifache Therapie, also zwei Flaschen, die sie tropfen muss. Und in diesem Fall, wenn der Augendruck an dem kranken Auge, das ist das linke Auge mit dem Gesichtsfeld auswählen, das Gesichtsfeld schwarz-weiß bedeutet nicht, dass der Patient schwarz-weiß sieht, sondern dass das Licht, das angeboten wurde, die maximale Stärke nicht gesehen hat. Ja? Das heißt, der Patient sieht nicht schwarz, sondern verschwommener. Oder er kennt das Licht im Außenbereich nicht. Also bei dem Druck 44, dann muss ich als Chirurgin oder Glaukomspezialistin da gar nicht mehr nachdenken, weil mehr Tropfen kann ich ihm nicht geben. Mit einem Präparat komme ich nicht mehr auf 14 oder 18. Das heißt, da ist einfach eine eindeutige Indikation zu einer Operation. Und in dem Fall würde man die Trabekulektomie machen, weil es sicher eine gute Augendrucksenkung erreichen kann. Da sieht man auch den Unterschied zwischen dem, sagen wir so, noch gesundem Auge, das, was der Patient haben sollte. Das ist nämlich 12 und er hat einfach das Vierfache. Ja. Das zweite ist, wenn die anderen Therapieformen, also sprich Medikamente, nicht möglich sind. Ob das jetzt die Finger sind, die Patienten nicht schaffen einzutropfen, oder einfach nicht daran denken oder einfach nicht sehr diszipliniert sind, was die Tropfen betrifft. Beziehungsweise eine Kontraindikation, so wie Asthma oder COPD oder Herzrhythmusstörungen haben, warum man bestimmte Medikamente nicht geben kann. Da ist zum Beispiel ein Patient, der ist 50 Jahre alt, wirkt in der Ambulanz total lustig und ziemlich gut compliant. Das Problem bei ihm ist ja, dass er zu viel trinkt. Das heißt, wenn er in der Nacht trinkt oder tagsüber trinkt, dann vergisst er einfach seine Tropfen. Und wenn man ihn dann erwischt an den Tagen, wo er die Tropfen vergessen hat, hat er Druck 46 und 36. Gibt man ihm die Tropfen und bleibt für stationär ein paar Tage, na schau mal da, Herr, freut sich plötzlich, Druck 18 und 16. Ich kann auf so einen Patienten einreden, so viel ich will, oder der Augenarzt ebenfalls, den betreut. Die Compliance ist einfach nicht gegeben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Patientin in 2-3 Jahren total blind wird, ist sehr groß. Und solche Patienten sollte man auch rechtzeitig erkennen und ebenfalls frühzeitig operieren. Also, gibt's auch. Wenn eine Indikation zur Glaukomoperation ist auch da, wenn ein Zieldruck notwendig ist, das man mit Medikamenten und Laser nicht erreichen kann. Das ist ein Beispiel eines jungen Patienten, also das gibt es auch, wenn nicht nur alte Patienten kriegen Glaukom, das ist ein Sonderfall des Hemangioms, also das ist ein gutartiger Gefäßtumor im V1, also in dem Trigeminus Ast 1. Das betrifft also die Stirn, das Auge und die Augengebilden hinten, und es kann auch hinter dem Auge auch vorhanden sein. Da wurde eine Magnetresonanz von dem Kopf gemacht und das hat sich gezeigt, dass Gott sei Dank hinter dem Auge nichts vorhanden ist, was das operiert werden musste, aber aufgrund dieser erhöhten Dichte an Kapillaren ist der Abflusskanal nicht so gut ausgebildet und funktioniert nicht so gut. Quasi das Auge produziert zu viel Flüssigkeit und aus diesem Grund ist der Augendruck erhöht und solche Patienten brauchen frühe Operation, weil sie jung sind und weil sie lebenslang mit den Tropfen nicht Erfolg haben werden. Die vierte große Gruppe der Patienten, die man ebenfalls operieren sollte, ist, wenn erhöhter Augendruck vorliegt, die andere Therapieformen wahrscheinlich nicht erfolgreich sein werden. Das ist auch ein Beispiel eines BEX-Patienten, die werden am häufigsten eigentlich von den Offenwinkelglaukomen operiert, weil sie schnell dekompensieren. Da war eine Patientin, ein Patient, der 60 Jahre alt ist, ein COPD hat, also Beta-Blocker kann man ihm nicht geben, und über 9 Jahren konnte man mit den Augendrucktropfen den Augendruck in einem guten Bereich halten. Also unter 21. Das hätte ausgereicht, weil das Gesichtsfeld ist eigentlich in Ordnung. Aber da kommt er nach 9 Jahren und der Augendruck ist plötzlich dekompensiert. Er kriegt Druck von über 30 und nimmt aber brav weiterhin seine Tropfen. Wenn man sich den Sehnewand schaut, in dem Fall hat er jetzt noch kein Glaukom. Das ist der Übergang zwischen Beck-Syndrom und dem Glaukom. Die Beck-Patienten kriegen dann erhöhten Augendruck und über die Jahre oder Jahrzehnte, wenn sie nicht behandelt werden und unerkannt bleiben, kriegen sie dann eine Schädigung des Sehnervs und ab dem Moment sind sie dann Glaukompatienten. Dieser hatte Glück gehabt, dass er brav zum Augenarzt gegangen ist, wahrscheinlich seitdem er 40 ist. Der Augendruck, erhöhter Augendruck, wurde rechtzeitig erkannt, über 10 Jahre gut behandelt. Also, der Sehnerv an beiden Augen ist, grün ist immer gut, man darf fahren und rot ist schlecht. Also, beide Sehnerven sind noch gesund geblieben, das Gesichtsfeld ist auch in Ordnung, nur unter Umständen wieder mit diesem Druck von 30 in den nächsten 5 Jahren einen riesen Schaden im Gesichtsfeld haben. Das heißt, dieser Patient ist schon am Ende der Behandlungsmöglichkeiten mit den Tropfen und den würde man auch operieren. So, die Operationsindikation, es gibt eine schöne Zusammenfassung, also die Hälfte, mehr als die Hälfte sind einfach die Augendruckpatienten, die einfach dekompensieren, das heißt die Tropfen und die Laser und alles wirkt einfach nicht mehr. Ein Drittel sind deswegen, auch wenn wir glauben, dass wir sie gut unter Kontrolle haben, es kommt trotzdem zu zunehmender Gesichtsverschlechterung, das heißt auch ein Grund einzugreifen. Sehr viele auch, also ich glaube, dass diese Zahl jetzt nicht mehr so richtig ist, mit den zunehmenden Präparaten und Möglichkeiten. Sehr viele Patienten kriegen einfach eine Unverträglichkeit, das sind toxische Reaktionen, weil sie entweder die Konservierungsmittel nicht vertragen oder auch die Medikamente selbst. Weil jedem Leben lang tropfen zu müssen, ist auch nicht für viele möglich. Ein ganz weniger Teil ist wirklich non-compliant, so wie deiner mit dem Problem des Rotweins. Und die restlichen werde ich jetzt mal auslassen. Die Operation haben wir schon kurz erklärt bekommen vom Kollegen, sehr genau sogar. Also die Standardoperation ist die Trabekulektomie, es ist billig, es geht super, das sieht in einer halben Stunde fertig. Und die Probleme beginnen aber eigentlich nach der Operation. Also von der Operationstag an bis meistens so bis 6 Wochen postoperativ muss man diese Patienten durch diesen Heilungsprozess begleiten und oft einschreiten, damit das entsprechenden Druck am Ende rauskommt. Das ist jetzt ein Beispiel eines Patienten, der kam mit einem Glaukom, das in einem Auge fast noch nicht im Gesichtsfeld vorhanden war und am anderen ziemlich fortgeschritten ist. Und aufgrund der Nicht-Compliance oder nicht beim Augenarzt oder nicht in der Ambulanz mehr erschienen, schaut er nach 3 Jahren so aus. Das bedeutet, dass dieser Patient eigentlich noch eine Restinsel in der Mitte hat und im Raum sich nicht mehr zurechtfindet. Das sind die Patienten, die Hilfe brauchen, weil sie einfach die Stufen und sonstiges nicht erkennen. Also in dem Fall schon fast blind. Und der Druck war 32. Und das ist das, was kurz auch vorher angesprochen wurde. Also wir sollten als Chirurgen auch nicht so lange warten, bis das restliche kleine Insel da ist, weil dann kommt die Flut und das ist noch viel schneller. Ist noch viel schneller verschwunden als der restliche Teil, der über 10 Jahre vielleicht dauert. Es kann auch durchaus sein, wenn man so einen Patienten mit so einem kleinen Gesichtsfeld operiert, dass das auch nach der Operation nicht mehr da ist. Das muss man Ihnen auch erklären. Das heißt, ein Glaukom ist dann zu operieren, wenn sich nur die Patienten davon oder Patientinnen davon fürchten und nicht wir als Chirurginnen oder Chirurgen. Und jetzt bringe ich einmal ich fand es als ein spezieller Fall, eine Patientin, die 50 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe das wegen gemischten Publikums eher so ein bisschen auf die allgemeine auch Hintergrund aufgebaut. Das heißt, der Body Mass Index war 46, also das war definitiv übergewichtig und fettleibig in dem Sinne. Sie war zuckerkrank, also nicht Insulindiabetikerin und sie hatte natürlich eine Hypertonie, das heißt ein metabolisches Syndrom in dem Sinne. Und sonstige keine allgemeine Erkrankungen. Die kam das erste Mal zu uns im Juli 2005 wegen einer grauen Stauoperation am rechten Auge, hatte damals seit ein paar Wochen bereits eine dreifache Therapie, also 2 Flaschen mit Cosoptis, eine Mischung aus Beta-Blocker und Acetazolamid, eine fixe Kombination, und Travatan ist dieses potente Prostagladin, was vorher erwähnt wurde. Der Visus war am rechten Auge 0,4, also 40%, das stört schon beim Sehen, und das andere Auge hat nur gut gesehen. Sehne war vollkommen gesund. CD-Ratio ist der Verhältnis zwischen der Nervenfaserschichtdicke, die man erkennt an der Spaltlampe, wenn man den Patienten anschaut, zum gesamten Durchmesser der Sehnerven. Je höher diese Zahl, ist grob erklärt, desto schlechter. Also 0,3 ist eigentlich noch sehr gut, also gesund. Und der Augendruck war im oberen Normbereich. Wir haben jetzt noch kurz nicht erwähnt, was ist der normale Augendruck. Wenn man die Population, was ist schon normal, aber wir sind alle unterschiedlich von der Größe und von dem Gewicht und auch von den Nasen. Also so ist das auch mit dem Augendruck. Aber normal ist das zwischen 10 und 20, glaube ich gesagt. Also sie war im oberen Normbereich. Da wurde sie operiert, Katarakt, alles super, Patient sieht wieder 90-100%. Der Augendruck ist sogar gesunken, das kommt auch kurzfristig nach der Operation vor. Aber einen Monat später kam sie mit einem erhöhten Augendruck, obwohl sie diese dreifache Therapie schon hat, also mit 28 und 24. Dann haben wir ihr kurzfristig ein orales Acetazolamid gegeben, was sehr gut ist beim Becksglaukomen, die den Augendruck ein bisschen schneller senken. Und meistens reguliert sich das wieder und der Augendruck erreicht seine normalen Werten und der Patient kann weiter zum Augenarzt gehen. Das war auch in diesem Fall so. Dann kam sie ein halbes Jahr später wieder vom Augenarzt, weil Druck ist ja schon wieder gestiegen und die Tropfen sind maximal. Er hat versucht, auch diese Alpha-Agonisten zu geben, die nicht so gut verträglich sind. Die Patienten kriegen massive Ekzeme. Sie schauen wirklich so, dass es mir leid tut, wenn ich sie sehe. Also diese Tropfen mussten abgesetzt werden und am anderen Auge hat sie auch einen grauen Stein entwickelt, was jetzt in dem Fall jetzt nicht dramatisch war. Der Sehnerv ist gleich geblieben, es war eigentlich stark pigmentiertes Kammerwinkel, aber sonst offen. Die Hornhaut ist normal dick, der Sehnerv ist noch gesund, damals gab es kein OCT, also haben wir es damals mit GDX gemacht, das ist ein ähnliches Gerät. Und das Gesichtswirt war immer noch unauffällig, das heißt noch immer kein Glaukom, kein Nachweisbares. Was haben wir dann gemacht? Also als erstes haben wir gedacht, na gut, schauen wir mal, was eigentlich der maximale Druck ist, wenn man jetzt nichts eintropft. Vielleicht wirken die Tropfen ja nicht mehr. Und der Augendruck war dann tatsächlich höher und von 24 ist auf 32 gestiegen. Also die Tropfen haben schon ihre Wirkung gehabt, aber nicht genug. Da wurde versucht mit anderen Tropfen, also ohne Konservierungsmittel, da ist der Druck nicht genug, also Zieldruck noch immer nicht erreicht. Wir wollten sie unter 20 haben. Dann wurde ein Prostaglandin ohne Beta-Blocker gegeben, da war der Augendruck wieder 20. Ein paar Monate später kam sie wieder mit erhöhtem Augendruck. Also das sind die Patienten, die man eigentlich meistens in den Krankenhäusern und in Ambulanzen hat, weil sie immer wieder zu uns zugewiesen werden von den Kollegen. Da hat sie schon langsam wieder die Tropfen wieder nicht vertragen und da wurde umgestellt auf Pilocarpin-Mischung mit Beta-Blocker. Das hat auch eine gewisse Wirkung gezeigt, aber nicht so und die Patientin hat es auch nicht gut vertragen. Es erfolgte dann letztendlich, also circa 2 Jahre nach der ersten Vorstellung, die kombinierte Operation am linken Auge, weil da hat sie noch den grauen Star gehabt, mit der Trabekulektomie, also Glaukom und Katarakt wurden gleichzeitig operiert. Und wahrscheinlich, weil sie schon so viele Tropfen nicht vertragen hat, beziehungsweise noch sehr jung war, kam es zu einer verstärkten Vernarbung. Das heißt, nach der Operation, ein paar Wochen später, kamen Augendruckwerte mit 40, das heißt, dieser Sickerkissen, der sich bilden sollte, wurde vom Körper quasi eingemauert und die Flüssigkeit hatte nicht genug Platz, sich auszubreiten. Diese Patienten behandeln wir, indem sie an der Spaltlampe, manche Krankenhäuser auch im OP, bei uns geht das im Handschnitt, wir machen es an der Spaltlampe, unter lokaler Betäubung mit einer kleinen Nadel anstecken und quasi ein Loch in dieser Blase machen und damit kann die Flüssigkeit wieder ausfließen. Häufig wird das auch mit Antimetaboliten kombiniert, damit dieses Loch nicht gleich wieder zugeht. Der Augendruck war danach eben um 25, dann haben wir wieder mit den Tropfen begonnen. Das ist ein sehr schönes Beispiel von dem, was unser Alltag ist. Und das Einzige, was der Glück bei der Patientin war, ist, dass ihr Gesichtswert und die Sehne trotz all diesen Druckschwankungen trotzdem normal geblieben ist. Da sieht man auch eine Verschlechterung des Gesichtswert. Das war aufgrund des grauen Stars. Also sobald die Linse operiert wurde, war wieder alles hell und sie hat das Licht schneller gesehen. Der Augendruck war also 2007 noch immer um 21 herum. Dann haben wir sie auch in Ruhe gelassen. 6 Jahre später oder 5 Jahre später kam sie erneut mit Druck 34. Hat damals noch Acetazolamid, also ein leichteres Mittel nur vertragen können, sonst alles andere nicht mehr vertragen. Dann haben wir noch einmal einen Laser gemacht, andere Tropfen versucht. Das hat alles nicht gepasst. In dem Jahr 2012 war sie, glaube ich, gefühlte 20 Mal in der Ambulanz und insgesamt einmal am OP-Tisch. Dann wurde die Trabekulektomie an dem anderen Auge auch durchgeführt und am linken Auge noch einmal aufgemacht und die Vernarbungen gelöst und noch einmal zugehend, also das alte Läppchen, das zugewachsen ist, wieder eröffnet und neu genäht. Neue Vernarbung, neue Tropfen. So So schaut ein vernarbter Sickergießen, am Anfang freut man sich als Augenarzt, sagt man, das fließt viel raus, aber in Wirklichkeit fließt die Flüssigkeit nur bis daher und da ist alles, die Bindehaut und die Schicht unter der Bindehaut, extrem gewoben. Das kann man sich nicht vorstellen, was der Körper alles bilden kann. Das sind fast wie Knochengewebe teilweise. Also dichtes, derbes Gewebe, das den Abfluss verhindert. Und das muss man entweder mit der Nadel von außen stechen. Wenn das nicht funktioniert, dann macht man die Bindehaut hier auf und räumt das quasi erneut aus. Zu dieser Patientin zurück. Also das Gesichtswert war von 2006 bis 2012 stabil. Der Augendruck war um 30 herum mit Therapie. Und weil es alles stabil geblieben ist und nicht schlechter geworden ist und die Patientin auch schon nicht mehr wollte und konnte, haben sie wieder zu ihrem Augenarzt zurückgeschickt, obwohl der Druck so hoch war. Von 2012 bis 2014, wir reden jetzt schon fast von 10 Jahren, die sie dann in Behandlung war, zeigte der Sehnerv an beiden Augen, also das ist das linke, das ist das rechte Auge, mit kleinen Schwankungen eigentlich bis zum Schluss einen gesunden Wert. Also es kam zu keiner Veränderung. Da sieht man ihre Augen, da ist die helle Linse, das ist die Kunstlinse, die im Auge schon ist. Da sind die Sehnerven, die schauen auch noch gesund aus. Und 2016 war auch ihr bestes Jahr, so wie 2012. Da kam sie wieder vom Augenarzt mit dekompensiertem Druck von die 34 unter Monopost ist ein Präparat von Prostaglandinen ohne Konservierungsmittel und Pilocarpin. Das ist einer der wenigen Fälle, wo man Pilocarpin auch noch gibt, weil man keine anderen Tropfen mehr verschreiben kann aufgrund der Unverträglichkeit. Das Sehen war noch in Ordnung, das Gesichtswert auch in Ordnung, aber Druck war bis zu 45 und wenn man das anders gemessen hat, sogar 50. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Patientin eigentlich in 5 Jahren bei diesen Augendruckwerten ein gutes Sehen und Gesichtswert und gesunden Sehen erhält, ist grenzt an Wunder. Also man muss was tun. Und wenn man sich dann gonioskopisch anschaut, also wie das der Kammerwinkel ausschaut, dann sieht man auch, wo es am Anfang noch alles gesund war, was die Veränderungen über 10 Jahre bringen. Also auch wenn man sagt, der Laser ist quasi ungefährlich und geht schnell und verändert das Gewebe nicht und eröffnet nur ein bisschen die Kanäle oder die Operation ist auch gut, weil da wird der genaue der anatomische Weg umgangen und man schafft so quasi einen Abflusskanal. Bei dieser Patientin hat man gemerkt, dass die Anatomie sich in 10 Jahren verändert hat. All das, was so schmutzig erscheint, sind alles Verklebungen. Das heißt, das Auge hat auf diese ganzen Augentropfenoperationen und Laserbehandlungen einfach so reagiert, dass der Augendruck nur noch steigen kann und nie wieder einen normalen Wert von 20 ohne weitere Behandlungen erreichen kann. Also 2016 wurde sie noch einmal die Verwachsung wurde noch einmal gelöst, am rechten und am linken Auge, da wurde noch einmal geniedelt, weil noch einmal ein Druckanstieg war. Der Augendruck war 2017 am rechten Auge schön, am linken Auge 30, also noch immer zu hoch, mit den Tropfen. Dann wurde noch einmal alles aufgeräumt und also das ist wirklich ein Leidensweg. Man muss dazu sagen, dass die Patienten nach jedem Eingriff der Rekanalisation auch wieder stationär sind, 3-4 Tage und länger brauchen, bis das Sehen halbwegs so gut erreicht wird wie vor diesem Eingriff. Und zum Schluss war sie 2017 mit der Druck 26 und 28 mit einer dreifachen Therapie. Das Gesichtswert ist immer noch in Ordnung. Der Sehnerv auch mit dieser neuen Methode, das ist jetzt ein bisschen unscharf, wo man diesen Riemen, also den genauesten misst, ist immer noch gesund. Und jetzt schauen wir uns die Patientin an. Also erstens hat sie einen Umfang, wo sie fast nicht atmen kann, wenn man sie an der Spaltlampe setzt, weil sie muss ihren Kopf noch nach vorne setzen. Dann hat sie noch einen Kinn nach unten, also dass sie überhaupt atmen kann, auch wenn die Augendruckmessung so kurz dauert, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, dass diese übergewichtige Patienten vielleicht auch durch das angehaltene Atmen und das Pressen und nicht bewegen und nicht Thorax bewegen auch einen erhöhten venösen Druck kriegen können und dadurch auch verfälschte hohe Druckwerte erreichen können. Es gibt auch dazu eine Studie, dass Fettleibigkeit auch sehr häufig assoziiert ist, also signifikant häufig assoziiert ist mit erhöhten Augendruckwerten, also mit der okularen Hypertension. Allerdings haben wir in der jetzigen Literaturdatenbank nicht sichere Aussagen über Zusammenhang zwischen der Fettleibigkeit und Entwicklung eines Glaukoms. Das heißt nicht bitte, dass jeder Patient, der über den 25 Body Mass Index hat, deswegen sofort einen Glaukom kriegt, aber wahrscheinlicher, dass er erhöhten Augendruck hat, aufgrund dieser Messungen oder aufgrund der veränderten Morphologie des Blutabflusses, also Blutsystems, das verbunden ist mit metabolischem System, ist sehr hoch. Das heißt, wenn Sie dieses metabolische Syndrom haben, wie arterielle Hypertonie, Diabetes oder Insulinresistenz und Dyslipidämie, dann sind diese Patienten auch häufig mit einem erhöhten Augendruck konfrontiert. Da gibt es die Theorien dazu, also genau wissen wir das nicht, aber es geht, man geht davon aus, dass das perioküläre Fettgewebe um das Auge herum auch exzessiver ist, also Fett draußen ist auch Fett drinnen. Meistens, dass das erhöhte Blutdruck und Blutviskosität aufgrund des Blutvolumens auch ein Grund dafür ist, dass das venöse Abflusskanal auch verhindert ist und dass die Veränderungen in dem Kammerwasserabfluss, in dem Trabekelmarschwerk auch durch das Insulin und erhöhten Blutwert, arterielle Hypertonie ebenfalls nicht mehr gut funktioniert. Die vaskuläre Theorie ist, dass es auf der Ebene der Mikrozirkulation auch zu großen Veränderungen kommt, die wir schon bei den Diabetikern sowieso kennen. Da gibt es auch eine Studie über 18.500 Patienten, die zwischen 20 und 80 Jahre alt waren und Fettleibigkeit hatten. Bei denen wurde ebenfalls ein erhöhter Augendruck festgestellt, aber kein Glaukom. Das heißt, was wir wissen ist, aus der Literatur, ja, wir wissen, dass der Augendruck erhöht ist, aber wir wissen nicht, warum wir genau diese Patienten nicht häufiger ein Glaukom, also Schädigung des Sehnerves, kriegen. Da gibt es eine interessante Studie auch, die gezeigt hat, den Unterschied zwischen den Patienten, die dicker sind und an diesen anatomischen Stellungen der Messung an der Spaltenlappe nicht ankommen. Und das ist vielleicht die Erklärung, was wir Augenärzte eigentlich denken sollten, wenn man so eine Patientin hat, der kaum an der Spaltenlampe ankommt, weil sich von dem Umfang des Körpers nicht ausgeht, da sollte man diesen mit dem Handtonometer messen, weil da kriegt man einen Wert, der 5 mm Hg, also viel niedriger ist, als wenn man ihm das so auf der Spaltenlampe presst. Das könnte auch die Erklärung sein für diese Patienten, die wir jahrelang begleiten haben. Nachhinein ist man immer gescheit, aber vorher ist es schwer zu sagen, wie sich in 10 Jahren diese Patienten entwickeln. Vielen Dank. Haben wir Fragen? Gibt es Empfehlungen?
Zweite von oben links.
Xenimplantate in der Zukunft, die minimal invasive Augenchirurgie. Na, ich muss dazu sagen, ich mag sehr viele Xens, Trabekulektomien und auch größere Implantate und andere Implantate als das Xen. Wir haben noch keine Operationstechnik noch entwickelt, die bei allen gut geht und die komplikationsfrei ist. Die Xenimplantate, die vorhin erwähnt wurde, sind jetzt sehr populär, weil der Patient meistens nicht über Nacht bleiben muss im Krankenhaus und schnell wieder gut sieht. Allerdings sind die Komplikationsrate, also diese Zeit von der Operation aus bis zum 4 bis 5 Wochen postoperativ, sogar intensiver und schwieriger, als wenn man die Standardoperation durchführt. Also man muss sich die Patienten genau aussuchen und nicht für alle sind alle geeignet. So wie bei den Schuhen. Also wir haben alle unterschiedliche Schuhgrößen und da muss man sich, das ist die Schwierigkeit am Glaukom und am Glaukom-Spezialgebiet, mit den Patienten diese Hürden gemeinsam durchzugehen, den zu behalten, den aufzubauen, auch wenn der Augendruck nicht gut ist, durch die Operation zu begleiten, die Ängste wegzunehmen, weil viele haben Angst, blind zu werden und nicht für alles sein geeignet. Also ob das die Zukunft sein wird, das kann man heutzutage schwer sagen, ob das Xen sich wirklich bewahren wird. Das muss dazu sagen, dass das Xen auch seit kurzem erst im österreichischen Markt vorhanden ist, in Amerika länger, aber wir haben nicht Daten, die länger als 3 Jahre über die Studien aus, also guten Studien hinausgehen. Gibt es Empfehlungen zu vermeiden und kann man ein beginnendes Glaukom stoppen? Das wurde kurz angesprochen, also Glaukom ist eine chronische Erkrankung. Wir behandeln nicht den Untergang des Sehnerves oder Sehnervenphasenzellen und der Veränderung des Sehnervs. Wir behandeln nur einen Risikofaktor und das ist der Augendruck. Und die Definition des Glaukoms hat sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert. Früher hat man alle diese Techniken nicht gehabt, Patienten hat man erst dann erkannt, wenn der Augendruck zu hoch war. Deswegen war das immer im Zusammenhang mit dem Augendruck gesehen. Vorher wurde kurz erwähnt, dass es gibt sowohl Patienten, die Druck 14 haben und trotzdem einen Glaukomschaden kriegen. Das heißt, der Augendruck ist selbst nicht das Einzige, was in diesem gemeinsamen Krankheitsverlauf als entscheidend ist. Wir haben leider noch keine Möglichkeiten, andere zuzugreifen. Also die Patienten kann man nicht jünger machen, wir können die Familienanamnese nicht verändern. Genetisch sind wir noch nicht so weit, vielleicht kommt das in der Zukunft, dass man das in dem Bereich noch was angreift und das Einzige, was uns überbleibt, ist der Augendruck. So gesehen können wir diese Erkrankungen nicht stoppen, wir können sie nur im Verlauf so gut wie möglich verlangsamen.
Erstmal vielen Dank für die interessanten Vorträge und ich wollte nur kurz am Ende eine kurze Frage stellen, und zwar, Sie haben gesagt, die Nachbehandlung oder die Nachversorgung nach der Xen-Gel-Stent-Implantation ist schwieriger als bei der Trabekulektomie, also wie kann man sich das vorstellen, Inwiefern ist das?
Naja, die Patienten, also bei der Trabekulektomie ist das so erfahrungsgemäß. Wie gesagt, das ist der Großteil der Patienten. Wenn man die schönste Operation macht, kann durchaus sein, dass der Druck am Anfang zu niedrig ist, zu hoch ist, dann kommt es zu einem Needling. Alle diese Komplikationen hat man dann meistens in den ersten 2 Wochen. Also, und danach, nach 2 Wochen, kommt diese Vernarbungstendenz, weil der Körper versucht, es zu heilen und zu verschließen, und dann macht man einen Needling und dann ist es meistens in Ordnung. Und bei dem Xen ist es nicht so vorhersehbar. Ich habe Patienten, die nach 3 Monaten plötzlich verschließen und der Augendruck steigt wieder, da schicke ich ihn schon zum Augenarzt und denke mir, alles ist gut. Manche muss man öfters needeln, bei manchen funktioniert es nicht, bei manchen ist es auch so, dass das Xen-Implantat, obwohl es so schwer durchzustecken ist, im Auge sich bewegt und verschwindet, vernarbt von innen. Es ist im klinischen Alltag, ich merke das in der Ambulanz, im Handelskrankenhaus, habe ich diese Patienten häufiger da als einen Trabekulektomie-Patienten, der eigentlich normal durchgeht am Anfang. Ist das bei euch auch so, gell?
Ja, wir haben beim Xen weniger Möglichkeiten nachher zu modulieren als bei der Trabekulektomie. Bei der Trabekulektomie haben sie Nähte, ja? Jetzt können Sie, wenn der Druck zu hoch ist, können Sie zum Beispiel so eine Naht durchtrennen mit dem Laser oder chirurgisch. Das können Sie bei dem Xen nicht machen, weil da gibt es keine Naht. Ja? Auf der anderen Seite können Sie aber auch vielleicht eine Naht nachlegen bei der Trabekulektomie, weil der Druck eben zu niedrig ist. Das können Sie beim Xen auch wieder nicht machen, weil erstens gibt es eh zum Glück selten, dass der Druck zu niedrig ist, aber auch nicht auszuschließen. Aber Ihre Möglichkeiten danach sind viel beschränkter letzten Endes als bei der Trabekulektomie. Ja, das ist sicher ein Nachteil letzten Endes. Ja. Das ist keine Frage. Und nur noch ganz kurz, bevor ich Sie frage, weil da nur noch steht, gibt es Empfehlungen zur Vermeidung vom Glaukom? Sie können das Glaukom nicht vermeiden. Ja. Wenn Sie es bekommen, das ist eine schicksalshafte Geschichte. Wichtig ist, dass die Familienanamnese, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn Sie einen erstgradig Verwandten haben, haben Sie 30% höheres Risiko, dass Sie es bekommen. Deswegen wollen wir auch unbedingt haben, wenn jemand eben bei einem Glaukom diagnostiziert wird, dann fragen wir, gibt es das in der Familie, haben Sie Geschwister, und wenn die Geschwister vorhanden sind, dann sagen Sie ihnen bitte, dass sie zum Augenarzt gehen sollen und sich anschauen lassen sollen, auch wenn sie keine Beschwerden haben, weil sie haben ja meistens keine Beschwerden am Anfang, und auch unbedingt den Kindern mitteilen, dass man das hat, weil wenn die dann ins Erwachsenenalter kommen, dass sie es auch wissen.
Ja, wie ist das mit Antidepressiva, die bei Glaukom, muss man die dann weglassen, oder wie ist das eigentlich?
Die Antidepressiva sind vor allem dann kritisch, wenn der Patient eine Engwinkelkomponente hat. Also Winkelblock-Glaukom bedeutet, dass die Regenbogenhaut sich quasi durch die Bewegungen der Pupillenbreite den Abfluss verstopft. Das heißt, wenn die Pupillen dann weiter werden, was manche Antidepressiva machen, da können sie Druckspitzen erreichen. Bei einem Offenwinkelglaukom oder anderen Offenwinkelglaukom, so wie Becksglaukom, macht das keinen Unterschied. Das kommen aber interessanterweise Patienten, weil sie sich alle die Medikamenten und Nebenwirkungen und sonstiges durchlesen, da steht es bei diesen Antidepressiva immer in diesen Beipackzettel, und die fragen dann extra drauf. Das ist die häufigste Frage, die wir als Nebenwirkung haben. Aber in den meisten Fällen macht das keinen Unterschied.
Einer, der Antidepressiva nimmt, hat eine Patientin, die ist auch übrigens nicht für Beta-Blocker geeignet. Ja. Ja, weil das kann auch die Depression verstärken. Und wir nur ganz allgemein auch zu Medikamenten, wo wir auch aufpassen müssen, ist Cortison. Cortison kann den Augendruck steigern. Und das ist fast egal, in welcher Form, ob Sie Augentropfen nehmen oder eine Hautsalbe. Je näher die Applikation ist zum Auge, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen hohen Augendruck bekommen. Und natürlich je länger und es gibt verschiedene Cortisonarten, da ist auch ein Unterschied, wie groß oder wie stark die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie eine Augendrucksteigerung bekommen. Und die Augendrucksteigerung bekommen aber auch vor allem Leute, die eh ein Glaukom haben oder eine okuläre Hypertension. Das heißt aber, Cortison, Dauergabe sollte unbedingt auch zum Augenarzt geschickt werden wegen einem Augendruck. Das ist ganz wichtig. Auch wenn das jetzt jemandem, meistens ist es ja so, dass die irgendwie vielleicht aus pulmonalen Problemen Cortison nehmen. Das können aber auch Hübe sein, die einen Augendrucksteigerung machen. Das heißt, diese Patienten sollten unbedingt zum Augenarzt auch geschickt werden.
Gibt es Richtlinien zur Führerscheintauglichkeit? Wie viel Gesichtsfeldausfall, oder ist das im Ermessen des Patienten?
Nein, es gibt nicht nur für das Glaukom, es gibt ja für alle möglichen Erkrankungen einen Grund, dass man den Führerschein dann nicht bekommen kann. Das ist aber ganz klar definiert, aber im Prinzip können Sie ja theoretisch auch einäugig sein und Sie dürfen ein Fahrzeug lenken. Ja? Sie haben halt dann Einschränkungen, und das hängt vom Gesichtsfeld ab und vom Gesichtsfeld der Einschränkung der Peripherie. Das Problem momentan ist, und ich weiß nicht, ob ihr da am besseren Laufenden seid, dass die EU eine Verordnung gemacht hat, und da ist ein Übersetzungsfehler drinnen. ja, das ist kein Schmäh, dass beim binokularen Gesichtsfeld, das heißt, wenn man das Gesichtsfeld nicht mit einem Auge macht, sondern mit beiden Augen, da haben Sie einen Widerspruch bei den Außengrenzen. Und das ist eigentlich momentan nicht ganz ausdiskutiert, oder zumindest ist es uns nicht klar noch, was da wirklich gilt. Ich weiß, dass es bei der Österreichischen Glaukomgesellschaft gibt es auch eine Verkehrskommission, und die hat das erst unlängst gebracht, dass da ein bisschen ein Problem ist. Aber definitiv ist wichtig natürlich das Sehvermögen, aber vor allem das Gesicht für die Außengrenzen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn Sie an einem Auge komplett erblindet sind am Glaukom und das andere Auge ist vollkommen gesund, dürfen Sie auch ein Fahrzeug lenken, nur haben Sie halt gewisse Auflagen zu erfüllen.